SWR 2 aktuell.
Mit Pascal Fournier und folgenden Themen bis 18.20 Uhr. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern aus, auch in Deutschland. Die Schweizer stimmen für ein Covid-19-Gesetz und damit auch für die Einführung eines 3G-Zertifikats. Und die Spitzen von EU und NATO stellen sich demonstrativ hinter Polen und die baltischen Staaten. Südafrika fühlt sich ungerecht behandelt. Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar verständlich. Bloß weil man dort die neue Omikron-Variante des Coronavirus zuerst entdeckt hat, heißt das ja nicht, dass sie auch dort entstanden sein muss. Trotzdem, wer aus Ländern des südlichen Afrika ausreisen will, beispielsweise in Richtung EU, der oder diejenige hat einige erhebliche Hürden zu überwinden. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn Omikron ist noch ein ziemlicher Alien. Wobei mit seiner Ankunft zu rechnen war, sagt Adrian Puren, der Chef des Südafrikanischen Instituts für übertragbare Krankheiten.
It is not a complete surprise, as viral mutations are a natural occurrence.
Es ist im Grunde keine Überraschung, weil Viren nun einmal mutieren. Wir haben im Moment nur wenige Daten zu der Variante. Unsere Experten am Institut für übertragbare Krankheiten arbeiten pausenlos daran, sie besser zu verstehen.
Of the variant. Also mikrobiologisch gesehen ist die Entstehung der Omikron-Variante keine Überraschung. Sie ist es aber auch nicht aus politischer Betrachtung, sagt hörbar verärgert die Leiterin der Impfstoffinitiative der Afrikanischen Union, Ayoade Alakia, in einem Interview mit der BBC.
Was jetzt passiert, hätte vermieden werden können. Das folgt daraus, dass die Welt bei der gerechten, dringenden und raschen Impfstoffverteilung versagt hat. Es folgt daraus, dass Industrieländer Impfdosen gehortet haben. Das ist inakzeptabel.
An diesem Missstand wird sich absehbar so schnell leider nichts ändern. Bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens die Wissenschaftler schnell zu Resultaten kommen. Erster Schritt dazu, beobachten, womit genau man es eigentlich zu tun hat. Also, was wissen wir über Omikron? Unsere Korrespondentin in Johannesburg, Jana Gent, zum aktuellen Wissensstand der südafrikanischen Forscher.
Bisher verlaufen die Infektionen überraschend mild, sagt die Südafrikanische Medizinervereinigung. Es seien vor allem junge Menschen ohne Vorerkrankungen, die sich bisher infiziert haben. Ihre Symptome waren extreme Müdigkeit und ein schmerzender Körper. Über Geschmacks- oder Geruchsverlust klagte demnach niemand. Und auch im Krankenhaus musste noch keiner der Betroffenen behandelt werden. Im Grunde aber kann ab sofort jeder Tag neue Erkenntnisse bringen. Landesweit laufen die PCR- und Sequenziergeräte auf Hochtouren. Die Genomforscher und Virologen führen Laborversuche und epidemiologische Untersuchungen durch. Die Spezialisten arbeiten rund um die Uhr. Sie schauen sich viele der Proben noch einmal genau an, die in den vergangenen 2 Wochen von positiv Getesteten genommen wurden. Woher Omikron stammt, ist nicht klar. In Südafrika wurde es entdeckt, weil ein landesweites Überwachungssystem anschlug und Wissenschaftler die neue Variante identifizierten. Sie weist deutlich mehr Mutationen auf als Delta. Ob das aber gleichzeitig heißt, dass sie auch gefährlicher ist, kann man daraus nicht ableiten. Tests laufen auch dahingehend, ob Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe herabsetzt oder nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht klar. Alle Forschungsinstitute in Südafrika bitten um Geduld, bis sie weitere Ergebnisse haben.
Geduld, ein knappes Gut in diesen Tagen. Unterdessen ist Omikron bereits in Deutschland angekommen. Allen Eindämmungsversuchen zum Trotz, bei 2 Fällen in Bayern und einem in Hessen, ist der neue Typus bestätigt. Ein zusätzlicher Grund zur Besorgnis, die aktuellen Fallzahlen tun ein übriges. 44.000 Neuinfektionen seit gestern, die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 446,7. Folgerichtig ein vielstimmiger Ruf nach schärferen Maßnahmen, unter anderem von der Staatsspitze. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
Freiwillig Kontakte einschränken, um einen Lockdown zu vermeiden. Dazu hat der Bundespräsident die Menschen aufgerufen. Frank-Walter Steinmeier schrieb in der Bild am Sonntag, tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen. Es sei bereits zu spät, um einschneidende Maßnahmen zu vermeiden, glaubt dagegen die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Auch ohne die neue Virusvariante Omikron sei die Situation schon aus dem Ruder gelaufen, sagte das Mitglied des Sachverständigenrats dem Handelsblatt. Grimm fordert rasche und umfassende Maßnahmen von der geschäftsführenden Bundesregierung und der künftigen Ampelkoalition vor der nächsten geplanten Bund-Länder-Runde am 9. Dezember. Die Grünen-Politikerin Anne Spiegel ist etwa für mehr Kontaktbeschränkungen und die Absage von Großveranstaltungen, weil das Gesundheitssystem an seine Grenzen komme. Die designierte Bundesfamilienministerin sagte im ARD-Bericht aus Berlin, die jetzt ergriffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Infektionszahlen zu senken.
Zu einem ähnlichen Ergebnis, nämlich was wir bisher tun, reicht nicht aus, ist auch die Regierung im Nachbarland Schweiz gelangt. Und so stellte sie heute ein überarbeitetes Covid-19-Gesetz zur Abstimmung, mit dem unter anderem die Grundlage dafür geschaffen werden soll, dass es auch im Nachbarland künftig ein 3G-Zertifikat gibt. Für die Befürworter eine Möglichkeit, die Gesundheit der Bevölkerung besser zu schützen und auch wirtschaftliche Schäden einzudämmen. Für viele Gegner dagegen ein völlig unzulässiger Eingriff in Freiheitsrechte. Die Auseinandersetzungen der beiden Lager im Vorfeld der Abstimmung verliefen hart und erbittert. Jetzt gibt es ein Ergebnis. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben Ja gesagt. Deutlicher noch, als die Umfragen erwarten ließen, gab eine klare Mehrheit ihre Zustimmung zum geltenden Covid-19-Gesetz. Ein Sieg der Vernunft, meint sichtlich erleichtert Peter Metzinger, der Leiter des zivilgesellschaftlichen Ja-Komitees im Schweizer Fernsehen SRF.
Also wir waren uns eigentlich immer sicher, dass in der Schweiz eine Mehrheit für die Vernunft ist und für Wissenschaftsorientierung und Fakten. Natürlich hätte es auch anders kommen können und wir haben bis zum letzten Moment deswegen auch alles gegeben. Aber es zeigt sich halt doch, dass in der Schweiz die Vernunft regiert.
62% haben für das Covid-Gesetz gestimmt, die Grundlage unter anderem für das heftig umstrittene 3G-Zertifikat, den geimpft, genesen, getestet Nachweis, der in der Schweiz unter anderem in Restaurants und bei Veranstaltungen vorgezeigt werden muss. Gegen das Zertifikat hatte es in den vergangenen Wochen lautstarke und teilweise auch gewaltsame Proteste von Maßnahmen und Impfgegnern gegeben. Unterstützt von der rechten Schweizer Volkspartei SVP und schwerreichen Geldgebern dominierte das Nein-Komitee nicht nur die Debatten, sondern auch mit auffallend vielen Plakaten den öffentlichen Raum vor der Volksabstimmung. Nun gilt es, die Niederlage zu akzeptieren.
Warten wir wohl darüber müssen, ja.
Wohl oder übel müsse man das wohl, so Josef Ender, der Sprecher des Nein-Komitees und Mitgründer eines sogenannten Aktionsbündnisses Urkantone gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Man werde aber weiter gegen das Gesetz kämpfen. Das kündigte auch die Parlamentarierin Martina Bircher an. Ihre Partei, die SVP, hatte als einzige große Schweizer Partei bei der Volksabstimmung zur Ablehnung des Covid-Gesetzes aufgerufen.
Wir von der SVP, wir werden ganz klar versuchen, dem Bundesrat eine rote Linie aufzuzeigen, bis wohin er das Zertifikat benutzen darf. Sicher nicht eine Ausweitung auf 2G, geimpft und Genesene.
Ähnlich wie in Deutschland ist in den vergangenen Wochen auch in der Schweiz die Zahl der Corona-Neuinfektionen drastisch gestiegen. Die Impfquote im Land ist mit rund 65% vergleichsweise niedrig. Trotz dringender Empfehlungen aus der Wissenschaft hat die Schweizer Regierung bislang auf eine landesweite Verschärfung der Pandemie-Maßnahmen verzichtet. Möglicherweise ändert sich das nun nach dem klaren Votum des Schweizer Stimmvolks. Katrin Hondl, Genf.
Praktisch kein Bereich des Lebens, der nicht von der Corona-Pandemie tangiert wird und mehr oder weniger durcheinandergebracht. Nicht einmal so feierliche Dinge wie die Vereidigung eines neuen Regierungschefs können gemäß Protokoll stattfinden, wenn der Hauptakteur der Zeremonie, in diesem Fall der Staatspräsident, an Covid-19 erkrankt ist. In Tschechien hatte Peter Fiala Anfang Oktober die Parlamentswahlen gewonnen, anschließend eine liberal-konservative Koalition zusammengestellt und sollte eigentlich am vergangenen Freitag vereidigt werden. Problem? Da lag Staatspräsident Zeman noch mit Covid-19 im Militärkrankenhaus. Gestern wurde er entlassen und heute konnte Fiala nun vereidigt werden, nachdem die Zeremonie pandemiekonform überarbeitet worden war. Aus Prag berichtet Peter Lange.
Wie würde diese Ernennung wohl ablaufen? Das war die große Frage in Prag, seit am Donnerstagabend bekannt wurde, dass Miloš Zeman positiv auf Corona getestet worden war. Pavla Srinčinova, Chefhygienikerin und oberste Gesundheitsbeamtin des Landes, hatte gegen die angesetzte Ernennung von Peter Fiala protestiert und die Zeremonie praktisch untersagt. Die Pflicht zur Isolierung gelte auch für den Präsidenten. Dann aber gab sie doch Hinweise, wie es Corona-konform gehen könnte. Wir empfehlen, dass der Raum durch eine Wand aus Glas oder Ähnliches geteilt wird. Kommunizieren könnten sie über Mikrofone. So ähnlich wurde dann auch verfahren. Peter Fiala kam durch die eine Tür in den Raum. Vor eine zweite Tür war ein Plexiglaskasten von etwa 2x2 Meter montiert. In den wurde Punkt 11 Miloš Zeman in seinem Rollstuhl von einem Mitarbeiter in Ganzkörperschutzkleidung hineingeschoben. Alle im Raum trugen Schutzmasken. Dann ging es recht schnell. Kanzleichef Mlynář verlas die Ernennungsurkunde. Peter Fiala ging zum Tisch und unterzeichnete. Und dann griff Präsident Zeman zum Mikrofon.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Peter, herzlichen Glückwunsch zur Ernennung. Und dann gab der Präsident dem neuen Premier gleich noch einen Rat mit, denn er habe ja diese Funktion auch 4 Jahre inne gehabt. Ich habe jene Menschen geschätzt, die etwas geschafft haben im Leben und nicht jene, die keine erkennbare Arbeit leisten, aber anderen raten, wie sie arbeiten sollen. Das waren Journalisten, vor allem politische Kommentatoren und erfolglose Politiker. Als nächstes will Seemann nach und nach die nominierten Mitglieder des Kabinetts treffen. Am 13. Dezember, so fügte der tschechische Präsident hinzu, könne die gesamte Regierung gebildet werden. Peter Fiala dankte für das Vertrauen. Er sei sicher, dass man bald eine starke und stabile Regierung haben werde. Ich verspreche, dass ich alles dafür tue, damit das eine Regierung des Wandels sein wird, die dieses Land durch die komplizierte aktuelle Situation führt, Probleme löst und die notwendigen Veränderungen bringt für eine gute Zukunft unserer Bürger und Kinder. Draußen am Tor vor den wartenden Journalisten präzisierte Fiala, worauf es ihm ankommt. Wir müssen etwas tun gegen die schlechte Haushaltsführung des Staates, gegen die Inflation, die steigenden Energiepreise und weitere Herausforderungen, die vor uns liegen. Dazu gehört vor allem die grassierende Corona-Pandemie. Fiala dankte allen Menschen, die sich haben impfen lassen und somit Verantwortung gezeigt hätten, und er appellierte an die Ungeimpften. Ich möchte alle auffordern, die es noch nicht getan haben, darüber nachzudenken und sich impfen zu lassen. Es ist wichtig für den Schutz ihrer Gesundheit, aber auch für die ihrer Nächsten und aller Bürger. Vorerst muss sich aber Andrej Babiš weiter mit der Corona-Pandemie plagen, denn solange das neue Kabinett nicht ernannt ist, bleibt der mit seiner Regierung geschäftsführend im Amt, womit Tschechien bis Mitte Dezember 2 Ministerpräsidenten hat. Peter Lange, Prag.
Es kriselt an Europas Ostgrenzen. Da ist zum einen der belarussische Machthaber Lukaschenko, der, so sieht es Brüssel, seit Monaten versucht, seine EU-Nachbarländer Polen, Lettland und Litauen durch gezielte Einschleusung von Migranten zu destabilisieren. Mutmaßlich eine Revanche für EU-Sanktionen gegen ihn und sein Regime. Alle 3 Länder, Polen, Lettland und Litauen, müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Grenzen zu Belarus zu sichern. Und etwas weiter südlich zieht Russland im Grenzgebiet zur Ukraine ungewöhnlich viel Militär zusammen, was in Kiew unschöne Erinnerungen an das Jahr 2014 und entsprechende Nervosität weckt. Wie gesagt, es kriselt an Europas Ostgrenzen. Heute waren die Spitzen von Europäischer Union und NATO in Litauen, um den Regierungen in Vilnius, aber auch in Polen, Lettland und der Ukraine den Rücken zu stärken. Unser Korrespondent Alexander Göbel berichtet.
Bei ihrem Besuch in Vilnius haben die Spitzen von EU und NATO der litauischen Regierung volle Solidarität zugesichert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Litauen sei einem zynischen und gefährlichen hybriden Angriff durch das Regime im benachbarten Belarus ausgesetzt. Der dortige Machthaber Lukaschenko locke weiterhin gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk, um sie dann in die EU zu schleusen. Litauen sei mit dieser Krise an der Grenze zu Belarus sowohl menschlich als auch resolut umgegangen, lobte von der Leyen. Sie sagte weitere Unterstützung durch die Grenzschutzbehörde Frontex, das Asylbüro EASO und Europol zu. Wie Polen und Lettland werde auch Litauen von der geplanten Verdreifachung der EU-Mittel für Grenzmanagement profitieren. Der Fonds werde auf insgesamt 200 Millionen Euro aufgestockt. Lukaschenko sei mit seinem Plan gescheitert, die EU zu spalten, betonte die Kommissionschefin. Dennoch gelte es, aus diesen Vorgängen zu lernen. Die Gegner der EU, so von der Leyen, scheuten nicht zurück vor Desinformation, Cyberattacken oder dem Ausnutzen von menschlichem Leid. Deswegen müssten EU und NATO noch intensiver zusammenarbeiten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte eine hierzu geplante EU-NATO-Erklärung und betonte, es handle sich bei den betroffenen Staaten sowohl um EU- als auch um NATO-Mitglieder. Beunruhigt zeigte sich Stoltenberg angesichts des erneuten russischen Truppenaufmarsches samt Panzern, Artillerie und Drohnen an der ukrainischen Grenze. Eindringlich rief er die Regierung in Moskau zum Einlenken auf. Die NATO, betonte Stoltenberg, werde die Ukraine auch weiterhin politisch und praktisch unterstützen. Nach ihrem Besuch in Litauen reisen von der Leyen und Stoltenberg weiter nach Lettland. Die Lage an den Grenzen zu Belarus sowie zwischen Russland und der Ukraine wird auch Thema des Treffens der NATO-Außenminister kommenden Dienstag und Mittwoch im lettischen Riga sein.